SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Herzlich willkommen, Alice Merton.
Dankeschön, vielen Dank.
Sängerin, Komponistin und die Frau hinter Musik und Gesang bei den Nibelungenfestspielen in Worms zusammen mit Alexander Wolf. Die musikalische Gestaltung für ein Theaterstück, für so eine Bühne. Das war auch für dich was komplett Neues.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch nie für Theater geschrieben und deshalb war es eine sehr schöne Herausforderung.
Hast du denn direkt Ja gesagt, als die Anfrage kam für Hundenkönigin?
Ich habe direkt Ja gesagt fürs Schreiben. Ich habe nicht direkt Ja gesagt fürs Performen.
Genau, weil wir an der Stelle dazu sagen müssen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es geht nämlich nicht in Anführungsstrichen nur darum, die Musik zu schreiben, sondern du bist auch da auf der Bühne. Oder am Rand der Bühne? Wie muss man sich das vorstellen?
Manchmal sind wir vorne, manchmal sind wir an der Seite. Das ist immer abwechselnd.
Das Thema, ich meine, da geht es um eine Spirale aus Hass, Gewalt. Das ist eigentlich schon hart. Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, das ist eigentlich nicht unbedingt dein Thema.
Ich glaube, das Besondere ist, wenn du Musik machst, ist, dass du dich auch hineinversetzen kannst in einen Charakter und dass du versuchst zu verstehen, warum sie etwas fühlen und dass du diese Reise dann auch versuchst, in deinem Körper so ein bisschen mitzumachen und dich damit zu identifizieren zu können. Also ich glaube, für mich war es ehrlich gesagt gar nicht so schwer, mich in Kriemhild hineinzuversetzen.
Die Geschichte, die stand ja fest beim Schreiben.
Genau.
Und du hast dir dann die Figur Kriemhild genommen und wie war das für dich?
Es war sehr spannend, weil normalerweise arbeite ich anders. Ich gehe durch meine eigenen Emotionen durch und setze mich hin und schreibe Songs über mich oder über Erfahrungen, die ich gemacht habe oder über Freunde, über Familie. Und ich würde trotzdem sagen, dass mein Privatleben eine Rolle gespielt hat in der Entstehung von den Songs. Weil wir hatten nicht gleich am Anfang das Skript, wir hatten nur ein paar Emotionen, die durchgegeben wurden. Und ich habe versucht, dann das, was ich erlebt habe, zusammen mit dem, was ich glaube, Kriemhild dann in diesem Stück erlebt, zu verbinden und mich mit ihr zu identifizieren.
Also um das mal vielleicht ein bisschen nachvollziehen zu können. Also mal der Song Smoke Signals, geschrieben von dir aus Kriemhilds Perspektive, ein Lied an den toten Siegfried, also Rauchsignale.
Genau.
Smoke Signals. Das klingt wirklich hoch emotional.
Es wird auch sehr emotional jeden Abend. Ich würde schon sagen, dass ich stolz auf die Musik bin. Ich höre sie selber sehr gerne und ich finde, sie passt auch sehr gut zum Stück. Von daher freue ich mich einfach, wenn es anderen auch gefällt.
Und das war jetzt eher ein softer Song, aber es wird auch richtig rockig. So viel können wir sagen.
Ja, es wird auf jeden Fall ein bisschen rockiger.
Ein bisschen rockiger, okay, gut. Okay. Über einen anderen Song müssen wir natürlich auch reden, weil ich unterstelle jetzt mal, ohne den wärst du bei den Nibelungenfestspielen nicht dabei. No Roots, oder? Glaubst du?
ja, das war sozusagen meine Eintrittskarte in das Musikgeschäft. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich diesen Song geschrieben habe und freue mich auch durch alle Möglichkeiten, die danach entstanden sind. Ja.
Aber er hat dein Leben verändert, oder?
Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch so in der Musikindustrie. Es ist ein Auftritt, ein Song, ein Moment. Ich habe früher mich sehr mit Opern beschäftigt und in der Opernwelt war es auch so, dass wenn eine Person ausgefallen ist und eine andere Person dann einspringt, das war dann oft der Moment, dass diese Person so oft danach gebucht wurde, weil man auch gemerkt hat, hey, wow, sie ist auch super gut. Und ich glaube, das ist einfach generell im kreativen Geschäft. Du hast nicht unendlich viele Chancen und wenn eine Chance kommt und wenn du merkst, okay, es gefällt Leuten, dann musst du sie nutzen und musst dann die Welle reiten.
Also es ist auch so ein bisschen, ne, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein oder in dem Fall den richtigen Song zu haben.
Absolut.
Ne? Ja. Im Prinzip geht es da ja um ein Leben ohne Wurzeln, ohne Herkunft. Das Thema ist schon auch immer noch aktuell, auch wenn du jetzt seit ein paar Jahren in London lebst, oder?
Ich würde sagen, dass das Thema in meinem Leben, mein ganzes Leben ein Thema sein wird. Also ich glaube nicht, dass ich jemals mich wirklich an einem Ort mehr als ein paar Jahre fest
Dass du da einen festen Wohnsitz hast für ein paar Jahre.
Also ich glaube schon, dass ich diese Bewegung brauche. Deshalb hat mich das auch total interessiert, dass ich nach Worms komme und 2 Monate hier leben kann. Und ja, ich liebe es einfach, unterwegs zu sein. Ich habe ja letztes Jahr auch zusammen mit dem ZDF haben wir eine Reportage oder eine Serie gemacht namens Songtrip. Und da habe ich in Island gelebt und mich in das Land Island verliebt. Und
Du dann auch ein neues Album produziert, da reden wir auch im Laufe der Sendung jetzt noch drüber. Ja?
Genau.
Weil das macht ja dann auch was, hat was mit dir gemacht offensichtlich. Aber absolut. Ich meine, das ist schon ein krasser Sprung. Oder sonst London, jetzt Worms. was ist so der größte Unterschied?
Der größte Unterschied, wow, also es gibt viele. Die Größe natürlich. Ja, also es ist sehr ungewohnt für mich, dass ich aufstehen kann und zu meiner Arbeit laufen kann. Mhm. In London muss ich dann 20 Minuten, und 20 Minuten ist nicht lange, das ist wirklich eigentlich für London sehr kurz, aber muss ich 20 Minuten fahren. Und sonst, ja, ich meine, ich glaube, die Städte kann man nicht vergleichen. Das ist einfach gemein, wie Apfel und Würmer.
Oh, okay.
Also, sorry, ich sage nicht, dass in London ein Apfel ist und dass Worms Würmer sind, sondern es ist einfach, man kann das nicht vergleichen. Worms ist eine sehr süße, kleine Stadt. Man hat eine tolle Eisdiele mitten in der Stadt. Vanini, shout out to Vanini. Und ich gehe da gerne hin nach der Probe, esse jeden Tag Erdbeereis. Also es ist einfach ein sehr gemütliches Leben. Mhm. Und in London ist es chaotisch, es ist viel, es ist überfüllt, es ist lebendig, es ist like hustle bustle, es ist einfach so... Ja, die Energie ist komplett anders und man muss dann wissen, was man lieber will. Vielleicht mag man auch beide.
Oder mal das und mal das.
Ne? Oder mal das, mal das.
Genau. Du bist in verschiedenen Ländern aufgewachsen, Kanada, Deutschland, Großbritannien. Hast du einen Überblick, wie oft du umgezogen bist in deinem Leben?
Ja, inzwischen sind es, glaube ich, fast 14 Mal. 14, 15
okay.
Mal, ja.
Okay. Manchmal liest man über dich deutsch-kanadische Singer-Songwriterin. Eigentlich bist du doch deutsch-britische, oder?
Vom Pass her bin ich deutsch-britisch, aber jetzt kommt die Schwierigkeit. Ich bin in Kanada aufgewachsen und habe einen kanadischen Akzent. Und viele Leute, wenn sie mich hören, vor allem englische Leute, sagen, du kommst aber nicht aus England. Und viele Deutsche, wenn sie mich hören, sagen, du kommst nicht aus Deutschland. Und man fühlt sich dann ein bisschen immer so, als würde man nirgendwo dazugehören, weil obwohl ich keinen kanadischen Pass habe, mein Bruder hat einen, aber ich habe selber keinen, klinge ich kanadisch, weil ich, bis ich 13 war, dort aufgewachsen bin. Das heißt, ich fühle mich ehrlich gesagt nirgendwo so richtig zugehörig, aber freue mich, wenn ich da einfach so hin und wieder hier bin, hin und wieder da bin.
Aber was sagst du denn, wenn du gefragt wirst, wo kommst du denn her?
Eigentlich war das der Grund, warum ich No Roots geschrieben habe, ist, dass ich diese Frage, die ich immer noch oft gestellt bekomme, dass ich dann immer sagen könnte, ja, ich habe keine Wurzeln. Mhm. Ich komme aus, like, I'm just from anywhere. Anywhere and nowhere.
Von der Erde.
Ich bin
ein Erdenmensch.
Genau, ich bin ein Erdenmensch.
Und wie deutsch bist du? Was ist deutsch an dir?
Ich würde gern sagen Ordnung. Ich mag es ordentlich. Mhm. Ich meine, meine Mutter kommt ja aus Deutschland. Das heißt, ich bin schon in einer deutschen Familie mit deutschen Gewöhnlichkeiten aufgewachsen. Was noch? Also Pünktlichkeit, ja, manchmal bin ich nicht so pünktlich. Das ist vielleicht nicht sehr deutsch an mir. Aber ich versuche schon pünktlich zu sein. Heute war ich pünktlich. Was sind denn sonst?
Ja, weiß ich auch nicht.
Oma schneidet zum Beispiel ihre Gurken sehr klein und fein. Ich würde auch sagen, dass das sehr deutsch ist.
Ah, das ist interessant.
Ja, wenn man zum Beispiel so Gurken so einer Raspel macht, dann die sind sehr, sehr dünn und sehr klein.
Okay, ja. Okay. Und was ist typisch britisch?
Typisch britisch ist bisschen chaotisch, bisschen...
Das ist lustig, widersprüchlicher geht es ja gar nicht. Ich habe die deutsche Ordnung und dann habe ich das chaotische britische. Ja, schön.
Ja, ich habe das Gefühl, dass das britische immer so... In Deutschland will man, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann will man die Sache auf den Grund gehen. Mhm. Der Sache auf den Grund gehen. Mhm. So sagt man das, ne? Mhm. Und in England ist es so, es funktioniert nicht. Wir kehren es kurz unterm Teppich, tun ein bisschen Tesafilm drauf und dann passt es schon. so gehen sie mit Problemen um. Mhm. Also ob das jetzt irgendwie die Häuser in England sind oder wie Sachen gebaut sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, 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 mach einfach irgendwas drauf, das passt schon. Und in Deutschland ist es schon so, dass da die Qualität sehr im Vordergrund steht und dass man versucht auch wirklich einen guten, gründlichen Job zu machen.
Okay. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht auch sagst, der Humor ist ja
das
schon
war,
sehr anders.
Das, genau, das war meine zweite Sache. Der Humor ist ganz anders. Mhm. Der Humor ist sehr, sehr anders. Und ich glaube, ich kann mich besser mit dem britischen Humor identifizieren, als jetzt mit dem deutschen Humor. Weil ganz lange habe ich deutschen Humor einfach nicht verstanden. Ich bin ja in München 6 Jahre oder 5 Jahre auf der Schule gewesen. Und es ist mir immer schwer gefallen, witzig zu sein. Weil ich habe den Humor einfach nicht verstanden in Bayern.
Und Humor ist ja auch wirklich in einer Sprache, die man noch nicht so gut kann, auch schwer zu verstehen.
Total.
Das ist ja das Schwierigste, ja, was es gibt.
Auch faszinierend, dass in jeder Sprache Humor ein bisschen anders ist. Aber man lernt wirklich, wenn man Sprachen lernt, fällt es einem noch mehr auf, wie unterschiedliche Arten von Humor es gibt. Mhm. Und ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich würde nicht sagen, viele aus der Welt sagen, ah ja, in Deutschland hat man keinen Humor. Das würde ich gar nicht sagen. Ich finde, in Deutschland gibt es einen Humor. Es ist nur schwieriger zu verstehen auf dem ersten Blick.
Du bist in Frankfurt geboren, 1993, die Mutter Deutsche, hast du schon gesagt, der Vater Ire. Und dann seid ihr eben relativ schnell weggezogen über New York, Kanada und mit 13 dann zurück nach München. Mhm. Und da hast du dann erst richtig angefangen, Deutsch zu sprechen und vor allem wegen der Oma, stimmt es? Oder mit der Oma?
Ich würde nicht sagen wegen meiner Oma, weil sonst hätte ich es viel früher gelernt.
Okay.
Es war einfach so, dass ich wegen der Schule es lernen musste. Ich wurde direkt von einer kanadischen Schule auf das bayerische Gymnasium gesteckt. Und das war für mich sehr schwierig. Und ich hatte dann ein paar Monate Zeit, das alles zu lernen und dann ganz normal Klausuren zu schreiben.
Okay.
Und das heißt, es war einfach notwendig, dass ich Deutsch lerne, sonst wäre ich nicht durchgekommen. Und es war dann ein Benefit natürlich, dass ich endlich mal auch mich mit meiner Oma unterhalten konnte. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass ich das jetzt kann. Ich war vor ein paar Tagen bei meiner Oma zu Besuch, weil sie ja auch nicht weit von Worms ist. Und es ist total schön, wenn man sich auch gut verständigen kann. Wenn ich überlege, dass ich jahrelang in Kanada, wenn ich in Kanada geblieben wäre und Deutsch nie wirklich gelernt hätte, dann hätte ich nie diese schönen Gespräche mit meiner Oma gehabt, die ich jetzt habe, weil sie spricht kein Englisch.
Mhm.
Und ich glaube, es ist schon was sehr Besonderes, dass man das hat, während sie noch am Leben ist, dass ich mit ihr sprechen kann und mich austauschen kann.
Und Familie und Familiengeschichte ist dir, glaube ich, wichtig?
Familiengeschichte ist mir schon sehr wichtig, ja.
Weil ich habe gelesen, ne, die Urgroßeltern, die konnten ja gerade noch vor den Nazis rechtzeitig flüchten.
Mhm.
Du wirbst ja auch für Toleranz und Respekt, gerade auch, wenn es um Religionen geht. Also das ist schon auch ein Thema für dich, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde, man muss nicht alles verstehen, man muss es nur respektieren. Und meine Familie, wie du gerade gesagt hast, sie haben beide in Heidelberg gelebt und sind dann von Heidelberg in der Nacht geflüchtet nach England. Sie haben den ersten Flug genommen. Ich glaube, es war am Morgen und sind
weil dann, jüdische Abstammung, ne?
Sie waren jüdisch. Also und dann sind sie nach London geflüchtet.
Deinen Schulabschluss hast du dann wiederum, ne? Wir reisen so ein bisschen mit dir um die Welt.
Yeah.
Das ist cool. Den Schulabschluss, also von München seid ihr dann nach England und den Schulabschluss hast du in England gemacht.
Nee, witzigerweise, das steht zwar im Internet, aber nee, ich habe meinen Abschluss, mein Abitur in München gemacht.
Ah, sehr gut, dann haben wir das jetzt hoffentlich auch mal geklärt.
Ja,
gut. Nicht, dass ich
kann man das korrigieren online.
Ja, genau, ja. Nicht, dass ich am Ende noch was über die KI dann immer weiter verbreitet, so ist es ja.
Ja, ach, KI ist eh, also da man darf nicht alles glauben, was online oder KI einem erzählt, aber tatsächlich.
Du hast den Abschluss in München gemacht.
Genau, von der 8. bis zur, ich war auch der erste G8-Jahrgang und das heißt, es gab dann nur 12 Klassen und war
und
dann.
Stimmt es denn, dass du dann aber angefangen hast, Wirtschaftswissenschaften zu studieren?
Ich habe informationsorientierte BWL studiert.
Okay.
In Augsburg. Aber
Wie kam das?
Es war nicht mein Ursprungsplan. Mein erster Plan war, ich will Opernsängerin werden.
Mhm.
Ich werde Aufnahmeprüfungen machen. Ich war 17, als ich fertig war mit der Schule. Da habe ich ein ganzes Jahr lang geübt und mich darauf vorbereitet. und habe mich, glaube ich, an 5 oder 6 Musikhochschulen beworben und wurde überall abgelehnt. Und für mich war diese Ablehnung so ein bisschen, es hieß immer, deine Stimme ist noch nicht reif genug, komm in 2 Jahren wieder. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und ich wollte dann mit der Zeit einfach was anderes machen und nicht irgendwie warten, bis meine Stimme reif ist, sondern ich wusste für mich, okay, ich studiere jetzt einfach was total interessant ist. Also für mich damals, ich habe ja auch in Wirtschaft und Recht Abi gemacht und dachte, okay, gut, das ist mein zweites Interesse, dann verfolge ich das erstmal und in 2 Jahren vielleicht mache ich die Aufnahmeprüfung. Und als Hobby hatte ich trotzdem immer noch Songwriting im Kopf. Also ich habe trotzdem dann, als ich studiert habe, in Cafés immer gefragt, hey, kann ich hier für eine Stunde ein bisschen spielen? In Restaurants habe ich gefragt, ob ich für 30 Euro spielen kann. Also es war mir einfach wichtig, dass ich trotzdem mein Hobby ausüben konnte.
Und dann bist du ja doch auf die Pop-Akademie in Mannheim.
Dann habe ich erfahren, dass es eine Universität gibt, wo man Songwriting studieren kann. Und bin dort dann auf die Universität gegangen. Also beziehungsweise ich wurde genommen, es gab eine Aufnahmeprüfung. Das war jetzt, diesmal hat es geklappt mit der Aufnahmeprüfung und sie haben mich genommen. Und ja, da habe ich wirklich angefangen, mein Netzwerk dann aufzubauen.
Aber warum war es dir wichtig, das auch wirklich nochmal zu lernen? Also manche machen ja auch nie irgendeine Ausbildung oder gehen nie auf eine Hochschule oder auf eine Uni in Sachen Musik und werden trotzdem auch erfolgreiche Künstler. Ja. Warum war dir das wichtig?
Ehrlich gesagt würde ich sagen, es war mir nicht so wichtig, es waren meinen Eltern sehr wichtig. Ich weiß noch, als Ed Sheeran drüber gesprochen hat, dass er sozusagen die Schule abgebrochen hat und Songwriting verfolgt hat, hat der so ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern damals gehabt. Und für mich war immer wichtig, ich will kein schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern, ich respektiere ihre Wünsche. Und wenn ich hier genommen werde, dann heißt es, okay, vielleicht habe ich ein bisschen was drauf, vielleicht ist es dann Beweis, dass das ein Schritt von vielen sein könnte. Und in der Tat waren sie dann auch okay damit, wenn sie wissen, okay, ich studiere das. Und deshalb habe ich studiert. Aber ich, ehrlich gesagt, es war jetzt nicht so, ich wusste auch nicht, dass es eine Universität gibt, wo man studieren kann. Ich wusste auch nicht, dass man wirklich Geld mit Songwriting verdienen kann. Ich wollte einfach nur probieren, was daraus werden könnte. Ich dachte eher, dass ich auch Songwriter werde und nicht Sängerin und selber auf vielen Bühnen stehe.
Und so wie es sich jetzt, aber bis jetzt entwickelt hat in den vergangenen Jahren, vermute ich, ihr seid sehr fein miteinander, deine Eltern und du.
Ja, ich bin sehr froh, dass meine Eltern diese Entscheidung unterstützt haben. Und ich glaube, sie sind auch inzwischen stolz.
Trotzdem ist das Musikgeschäft hart, da können wir gleich auch vielleicht nochmal drüber reden. Aber wenn wir hier im Sommer bei SWR1 Leute sind, dann können wir ja schon auch mal über Wohlfühlorte sprechen. Ich habe gesehen, du bist eher so ein Fan von Kälte und Schnee. Das ist ein bisschen lustig, im Sommer darüber zu reden. Also Kälte, Schnee ist eigentlich eher deins.
Ich liebe Kälte und Schnee, ja.
Aber wo ist Entspannen am schönsten?
Oh.
Also eher Typ Berge oder eher Typ Meer?
Ich sag, bei dieser Frage muss ich immer beides sagen. Ich finde die Kombination auch toll. Ich war neulich in Kapstadt und da hat man Berge und Meer.
Südafrika.
Südafrika, dann war ich also in Kanada, in Vancouver, hast du ja auch Berge und Meer. Also eigentlich ist die Mischung immer sehr, sehr schön. Und selbst in Island, du hast ja wunderschöne Berge und trotzdem hast du Meer. Also was heißt Meer? Wasser.
Ja, aber da warst du nicht drin, oder? Viel zu kalt.
Es war sehr kalt. Ich war kurz drin und dann schnell wieder raus.
Dann lieber in einen Bergsee vielleicht im Allgäu. Da habt ihr ein Ferienhaus, deine Familie, ne? Seit vielen Jahrzehnten.
Das steht online.
Nein, das hast du in einem Podcast gesagt. Da habe ich mir angehört.
ja, wir haben im Allgäu ein Haus, was seit sehr langer Zeit in meiner Familie liegt, seit fast 100 Jahren. Und da bin ich sehr gerne. Ich liebe es jeden Sommer einfach. Also auch seitdem ich wirklich ein Jahr alt bin, fahren wir da hin und also nicht jedes Jahr, weil es dann auch schwierig war, von Kanada nach Deutschland dann alle hinzubekommen. Aber ja, ich liebe es dort. Ich liebe Bergseen.
Mhm. Ja. Und die Natur dann? Wandern, Essen?
Wandern, Essen ist wunderschön. Also Allgäu ist wirklich traumhaft für sowas, wenn du sowas liebst.
Ist es vielleicht dann auch genau der Kontrast? Also jetzt im Unterschied zum Leben zum Beispiel, nicht zu Worms, aber zu London, Großstadt?
Ich finde tatsächlich, ist es ein sehr schöner Kontrast. Ich weiß nicht, ob ich dort leben könnte langfristig, weil ich fühle mich schon sehr gebunden mit London. Es ist wirklich eine Stadt, die für mich so lebendig ist und da passiert immer irgendwas und du kannst jeden Abend irgendwas finden, was du machen kannst. Also es wird einfach nie langweilig und für Menschen wie mich, die gerne kulturell stimulated werden, sagt man das?
Angeregt werden.
Angeregt,
ne?
Werden.
Mhm. Inspiriert werden.
Inspiriert, genau. Also die kulturell gerne inspiriert werden, ist London wirklich die perfekte Stadt dafür. Es ist zwar sehr teuer, aber du kriegst dafür sehr viel Kultur, sehr viel Vielfalt und hast wirklich das Gefühl, dass du in einer Stadt lebst, in der einfach jedes Land vorhanden ist. Mhm. Es ist wirklich nicht so, okay, London ist jetzt England, sondern es ist so, es ist Indien und es ist Deutschland und es ist Frankreich und es ist like all these places in one und ich liebe das. Als jemand, der halt keine Wurzeln hat, fühle ich mich dort sehr zu Hause.
Und von da ist es dann auch nicht so weit an Englands Südküste, ne? Da gibt es auch noch so einen Strand, den magst du auch.
Den mag ich auch, genau. Meine Eltern leben an der Südküste und da bin ich auch innerhalb von 2 Stunden dort und lieb's dort.
Und stimmt es, dass da No Roots im Prinzip entstanden ist, also die ersten Gedanken zum Song?
Ja, es war kurz nach dem Umzug, als meine Eltern dann von Deutschland nach England gezogen sind. Und ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt. Ich habe einfach gedacht, okay, ich glaube, es war sogar Weihnachten. Und alle meine Freunde in München sind dann an Weihnachten, die kommen dann nach Hause. Und ich bin dann nach England sozusagen gegangen und kannte niemanden. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe keine Wurzeln mehr. Es ist, jedes Mal werden die einfach so rausgerissen. Und das war eigentlich traurig, aber inzwischen versuche ich dann auch sehr positiv darüber nachzudenken.
Und jetzt Anfang des Jahres hast du Alice Merton ein neues Album rausgebracht, 13 Songs, einer Ignorance is a Bliss. Da geht es um Begegnungen, die das Leben verändern können und das kennt wahrscheinlich jeder von uns, oder? An was hast du gedacht?
Was habe ich da gedacht? Ich finde, es gibt einfach Menschen manchmal, die man trifft und die man wird sie nie vergessen. Auch wenn sie dann nicht in deinem Leben präsent sind, in dem Moment werden sie immer bei dir sein. Sie werden immer dich begleiten. Und das habe ich auch versucht durch diesen Song und auch durch das Video vor allem, weil wir haben das in Island gedreht, zeigen zu lassen.
Und du hast ja auch in Island das Album teilweise aufgenommen, in einem Studio, total abgelegen, verbunden mit der Natur. Warum musste es dieser besondere Ort sein?
Da muss ich tatsächlich im ZDF danken, dass sie mich gefragt haben, Songtrip zu machen, weil ich war das erste Mal in diesem Studio, als wir diese Sendung gedreht haben und habe mich total in das Studio verliebt und wusste in dem Moment, ich muss hier zurück. Es ist ein Ort, an dem ich auf jeden Fall zurückkommen muss. Und das habe ich gemacht und habe dann andere überzeugt dann auch. Also eine Produzentin ist von Los Angeles nach Island gezogen.
Echt? Hat die dann gesagt, ja, war die richtige Entscheidung, hat sich gelohnt?
Sie hat's geliebt.
Ja, schön.
Ich glaube, jeder, der nach Island kommt, liebt das. Es ist, also außer du bist so ein Mensch, du kannst dann nicht irgendwie, du magst diese Ruhe nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, diese wunderschönen Momente, die Nordlichter sehen, diese Ruhe, diese Einsamkeit und auch wirklich in einem Studio zu sein, wo du weißt, jeder geht jetzt nicht irgendwie nach Hause und isst zu Abend, sondern ihr seid alle zusammen und ihr könnt auch bis 2 Uhr morgens hier sein, weil es gibt nichts anderes in dem Ort. Mhm. Es gab kein Restaurant, es gab keinen Supermarkt. Der nächste Supermarkt war irgendwie 30 Kilometer entfernt. Und das ist irgendwie schön.
Und hat wahrscheinlich auch von der Stimmung so zu deinen Songs gepasst, ne? Weil da geht es ja schon auch um Nostalgie, um Gefühle, um Freundschaft. Selbstzweifel durchaus auch. Ne? Man kommt wahrscheinlich auch in so einer Landschaft noch mehr zum Nachdenken, zum Grübeln. Ja. Ausgangspunkt sind ja Geschichten und Gefühle, hast du gesagt, für deine Songs. Ja. Aber, dass du manchmal auch Inspiration in einem Museum finden kannst. Das fand ich interessant. Ist das so? Also ist es Kunst oder so. Kunst allgemein, die dich inspiriert?
Ja, klar. Sorry, ich habe kurz, I was like, huh? Ja, ich meine, ehrlich gesagt, ist es alles. Es ist Theater, es ist Museen, es ist, manchmal sieht man ein Bild und wird davon inspiriert, dann ein Cover zu machen. Also ich war in einem Museum in London Und da war eine Ausstellung mit ganz vielen Blumen. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, ich will Blumen mit integrieren in das Cover. Also ich finde, das eine, one thing feeds the other. It's not like separate.
Das eine gibt das andere, ja.
Ja, es ist wirklich, alles ist verbunden. Und das, was du siehst, das, was du wahrnimmst, das ist alles, das spielt dann alles eine Rolle in das, was du kreieren willst.
Aber damit sind wir auch direkt bei deinem Job, bei deiner Arbeit und beim Musikgeschäft, weil das ist schon extrem hart, weil du fasst ja alles an. Also, wie du eben gerade geschildert hast, du machst dir Gedanken über das Cover, mal ganz abgesehen von der Musik, die du erschaffst. Mhm. Dann geht es um eine Tour, es geht um Bühnenpräsentation. Schon viel, oder?
Es ist sehr viel. Es ist vor allem sehr viel verbreitet. Also, man muss einen Kopf haben, der sehr viele Baustellen gleichzeitig haben kann und daran arbeiten kann. Und ja,
also das berühmte Multitasking.
Ist es wirklich genau der Begriff von Multitasking, ja.
Und du hast auch ein eigenes Label. Warum war dir das wichtig? Also Paper Plane Records International, ne?
Ich würde sagen, kreative Freiheit, Autonomie. Einerseits war es auch einfach Pech und Glück gleichzeitig. Kein Label wollte mich unter Vertrag nehmen, unter guten Voraussetzungen oder Bedingungen. Es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, also sie wollten dann 80% meiner Rechte haben, vielleicht sogar mehr, ich glaube, vielleicht waren es 85, und dann dürfte ich vielleicht 10-15% behalten und das über 10 Jahre oder so. Also wirklich das, was sie angeboten haben, dachte ich damals, das ist doch ein Witz, oder?
Und da kam das wieder zutage, was du mal im Wirtschaftswissenschaftsstudium gelernt hast. Ja. Nein, aber ich meine, das ist schon frech, ne?
Es ist sehr frech. Wenn man drüber nachdenkt, was, wie viel ein Künstler machen muss, ist es frech. Manchmal, es gibt bei manchen Künstlern Ausnahmen, wo ich sage, okay, das, was die Plattenfirma dann mit reinsteckt, macht dann schon Sinn, weil es kostet ja auch alles sehr viel Geld. Mhm. Musikvideos, Promotion, like everything around creating music, auch die Produktion von Sachen. Du musst Produzenten bezahlen. Viele verstehen nicht, wie viel Geld das eigentlich kostet. Auch auf Tour zu gehen, kostet super viel Geld.
Und aber ist das heute eigentlich eher noch die Einnahmequelle, auf Tour zu gehen und live aufzutreten, als jetzt die Musik zu verkaufen, weil alle streamen?
Vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ja, das ist eine sehr gute Einnahmequelle. Und ich glaube, für wenige Künstler ist es immer noch eine sehr gute Einnahmequelle. Aber in den letzten Jahren hat man wirklich gesehen, dass viel mehr Künstler auch Touren absagen mussten, weil nicht genug Karten verkauft wurden, weil viele Leute ihr Geld für so große Acts wie Harry Styles, Taylor Swift, Ariana Grande ausgeben, weil es so viel Geld ist. Die zahlen manchmal 1000 Euro für ein Ticket und die sparen das natürlich und können dann oft viele Leute auch in, like we're hitting a Krise as well. Mhm. Viele Leute haben das Geld nicht mehr einfach in, you know, ganz viele Konzerte.
Ja, klar, das heißt, man sucht sich Einzelne raus,
man
die sind super teuer
raus,
und dann fallen die anderen hinten runter.
Und alle anderen fallen oft und ich habe das, man erlebt das wirklich mehr und mehr und dann steigen auch die Preise von Bussen, von generell von der Technik, vom Team. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, vor 5 Jahren, ja, es war hilfreich, auf jeden Fall dann auf Tour zu gehen.
Also vielleicht auch direkt nach Corona, ne? Also
ja.
Das war da nochmal, war natürlich ein besonderes
nach
Geschenk nach Corona.
Sind
ne?
die Preise einfach in die
Aber
Höhe
dann,
gestiegen, weil einfach das Musikgeschäft so viel, vor allem das Live-Geschäft so viel Geld verloren hat. Ehrlich gesagt finde ich, von dem, wie ich das sehe, macht es Sinn, in Rechte zu investieren. Dass man sagt, und das machen ja immer mehr Verlage, dass sie Rechte aufkaufen, dass man auch Masterrechte, also das Recht, was die Plattenfirmen normalerweise haben, also diese 80%, die sie damals haben wollten, das gehört uns. Und wenn deine Musik weiter streamt, wirst du auch weiterhin Geld davon verdienen. Sorry, ich weiß, es ist ein sehr großes Thema.
Nein, es ist aber ein sehr wichtiges Thema, ja. Gerade für die Musikbranche und gerade auch mit Blick auf Corona, weil das war ja ein herber, ein tiefer Einschnitt.
Auf jeden Fall.
Und das war auch für dich hart.
Ja, es war für mich hart, vor allem aber auch für meine Band, für Menschen, die generell nur von Touring ihr Unterhalt bekommen haben. Ich hatte das Glück, dass ich vor den Jahren die Plattenfirma gegründet habe und die Songs streamen ja weiter, auch durch Corona. Das heißt, ich hatte Glück, dass ich immerhin ein bisschen Geld verdienen konnte durch Streaming. Aber ehrlich gesagt, ja, für alle Leute, die Tourmanagers, Technik-Crews, alle Musiker, auch Leute im Theater, das war schwierig, weil man konnte nichts machen.
Und als es dann wieder losging und du konntest auf Tour gehen und auch auf die Bühne, war da eine Riesenerleichterung oder musstest du dich auch erstmal wieder reinfinden? Weil du hattest ja auch mal eine Zeit lang, du warst jetzt nicht so super scharf auf die Bühne, weil hattest eigentlich Lampenfieber, ne, oft auch.
Ja, ich hatte sehr starkes Lampenfieber. Ja. Ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert. Also das habe ich alles zum Glück in der Pandemie dann gemacht, dass ich eine Hypnotherapie gemacht habe, dass ich versucht habe, auch mich auf eine Bühne zu freuen. Aber ich glaube, ich war einfach ausgebrannt, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten das Glück, dass wir nicht nur in Deutschland getourt sind, sondern auch in anderen Ländern. Und wenn es dann irgendwie weltweit geht, macht es einfach sehr viel mit dir. Du bist immer müde, du bist immer gejetlagged, du kommst nie wirklich an. Und endlich so 2020 war dann der Zeitpunkt, wo ich eine Pause hatte. Mhm. Also gezwungenermaßen, aber auch wichtig für mich, weil ich das Künstlerleben oder dieses Leben als ständig on the road sein und Konzerte spielen, mir ging es nicht gut und es hat mir keinen Spaß gemacht. Und jetzt geht es mir viel besser und ich habe so viel Spaß und sage vielen Sachen zu, wenn ich der Meinung bin, dass es ein schönes Konzert wird und dass es eine coole Sache ist, zum Beispiel genau wie bei den Nibelungen Festspielen.
Und du hast ja auch dann, glaube ich, danach auch so es für das zweite Album ja so rausgearbeitet. Also man lernt schon auch, dass man stärker ist, als man denkt.
Yes. Ich glaube, if I've learned anything in meinen Jahren, habe ich gelernt, dass man viel stärker ist als das, was man glaubt. Ja.
Genau, neue Projekte annehmen wie die Nibelungen. Machen die jetzt vielleicht sogar noch mehr Lust auf Theater?
Also ich hoffe, dass ich eines Tages mehr für Theater schreiben kann. Mhm. Ich lieb's. Ich finde es total spannend, auch Drama mit einzubringen, dass ich Menschen nicht nur durch Text, sondern durch diese Melodien, das ist einfach so schön. Und ich bin einfach gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin so ein Mensch, ich probiere gern einfach alles aus in Musik. Also ich war ja bei The Voice, habe ein Jahr bei The Voice mitgemacht.
Du hast ja auch gleich gewonnen, ne, mit deiner Kandidatin. Natürlich. Und danach gesagt, okay, reicht, danke, tschüss. Warst, glaube ich, die erste Frau, ne?
Ich war die erste Frau. Also ich will nicht sagen, dass ich gewonnen habe, weil Claudia hat am Ende gewonnen, meine Talentin.
Genau, dein Talent.
Aber wir waren ein Siegerteam.
Ja.
Und ich wurde auch gefragt, ob ich nochmal mitmachen wollen würde, aber für mich war klar, ich will eigentlich nicht eine Fernsehpräsenz sein oder eine Fernsehpersönlichkeit, sondern ich will Sachen machen, die mit Musik viel mehr zu tun haben, mit der kreativen Seite von Musik.
Ja, und dieses Bewerten ist doch eigentlich auch nicht dein Ding, oder? Also ich hatte
wie meinst du bewerten?
Naja, wenn du in so einer Jury sitzt, also klar, kommt man irgendwann dahin und hat ein Talent, mit dem man dann arbeitet, aber da muss man ja erstmal hinkommen. Das heißt, man muss ja auch einige rausschmeißen in so einer Castingshow.
Das ist so unangenehm. Und das ist doch, so unangenehm.
Oder? Ja, also ich hatte so den Eindruck, das war, glaube ich, nicht so ihr Ding.
Genau, nee, das war wirklich nicht mein Ding. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss, weil es ist so hart, weil alle sind gut. Und ich finde, eigentlich bin ich so ein Mensch, jeder sollte singen.
Ja.
Kein Mensch sollte jemandem sagen, du solltest da nicht singen, weil du bist nicht talentiert genug. Sondern ich will eigentlich Leute motivieren zu singen, weil das so eine Erleichterung ist. Das ist so ein Weg, sich frei zu fühlen und sich auszudrücken. Und ich will einfach mehr Menschen inspirieren, Musik zu machen, Songs zu schreiben. Das ist eher mein Ziel. Und wenn ich gefragt werde, hey, kannst du Songs schreiben für dieses Theaterstück, werde ich nie Nein sagen. Also.
Genau, lass uns doch mal drüber reden, wie dann aber auch so eine Situation entsteht. Weil wenn es stimmt, dann würde ich jetzt mal sagen, Aftershow-Partys können hilfreich sein für neue Projekte. Weil, ehrlich gesagt, habt ihr euch darüber unterhalten?
Du bist sehr gut informiert. Ich bin sehr beeindruckt.
Nibelungenregisseur Oliver Lansley.
Ja.
Der hat mit dir, also ihr seid in Kontakt gekommen auf eine Aftershow-Party.
Von Where's Wanda.
Also von der Serie.
Ich muss dazu sagen, ich gehe selten auf Aftershow-Partys.
Hat sich gelohnt.
Aber es hat sich sehr gelohnt, weil Oliver Lansley habe ich dann besser kennengelernt. Es hat wir haben beide herausgefunden, wir wohnen beide in London, lieben London. Er war sehr indiskret. Er hat erzählt, er macht was mit dem Theater. Er hat nicht gesagt, welches. Und ob ich generell so Lust hätte, so Musik zu machen, die auch noch dramatischer ist, weil er meinte, deine Musik ist ja super dramatisch. Er hat ja diese Serie geschrieben, Where's Wanda? Mhm. Und dann habe ich gemeint, ja.
Und er ist Mitbegründer der Theatergruppe Les Enfants Terribles, muss man vielleicht auch noch sagen.
Genau,
ne?
Er hat Les Enfants Terribles zusammen mit James Seger gegründet.
Die bei den Nibelungenfestspielen dabei sind.
Genau. Ollie habe ich dann auf dieser Aftershow-Party kennengelernt und wir kamen gut ins Gespräch und Monate später habe ich eine offizielle Anfrage bekommen, ob ich die Musik schreiben wollen würde. Und ich habe mich einfach sehr geehrt gefühlt und dachte, wow, okay, schaffe ich das? Weiß ich nicht, ich probiere es. Und inzwischen sind alle sehr happy mit den Songs und das Team von Les Enfants Terribles sind auch sehr, sehr nett. Also das muss man wirklich sagen.
Und das wird auch die, das verändert auch die Nibelungenfestspiele nochmal, weil es nochmal einen ganz anderen Einfluss hat. Ne?
Ja, es hat halt einen Englisch, das ist ja eine englische Produktionsfirma und die they're very specific, die machen sehr viel mit Puppentheater. Mhm. Und deshalb verbinden sie dieses Mal Puppen zusammen mit Gesang, zusammen mit, es ist so faszinierend.
Video ist auch dabei,
Tanz ist dabei, eigentlich ist alles dabei.
Ja. Wahnsinn.
Es gibt nichts, was nicht dabei ist.
Lass uns zum Schluss nochmal über das neueste Album reden. Ja. Beim Titel Landline geht es um einen Festnetzanschluss, den haben immer weniger Menschen heutzutage. Ja. Sie haben nur noch das Handy. Du hast noch einen in London.
Ich habe eins gekauft vor 1,5 Jahren, ja.
Und wir blasen jetzt hier nicht die Telefonnummer raus, weil das wäre kontraproduktiv. Nee. Weil du hast sie genau aus dem Grund, hast du dir ein Festnetz zugelegt, dass du gedacht hast, dann bist du weniger am Handy.
Genau, ich bin weniger am Handy und vermisse das auch, dass ich da sitze und einfach am Festnetz mit jemandem spreche. Das ist eigentlich sehr schön. Dass man angerufen wird und weiß, okay, es ist eine Person, die man gut kennt, weil außer ich habe aus Versehen dem Finanzamt von England die Nummer auch gegeben.
Nein, das muss nicht immer ein angenehmes Gespräch werden.
Ja, und deshalb ist es immer so diese Zwiespalt zwischen, oh, jetzt ruft entweder das Finanzamt an oder es ist eine beste Freundin.
Okay, weil du die Nummer wirklich nur an ausgewählte Freundinnen und Freunde gegeben
hast. Genau, diese Nummer hat, glaube ich, 5 Leute.
Ja, weil hast du selber das Gefühl, du bist zu oft am Handy und dann kriegst du eine Nachricht und dann gehst du doch schnell dran und du versuchst dich zu disziplinieren oder was steckt dahinter?
Es steckt eher dahinter, dass ich Handys wirklich nicht mag. Einerseits bin ich sehr dankbar, dass man in Kontakt sein kann mit vielen Leuten. Die Seite finde ich super, aber dieser Drang von Social Media und dass man immer alles da hat, Instagram, TikTok, alles, man schaut die ganze Zeit ab, habe ich eine Nachricht bekommen? Habe ich jetzt eine Nachricht? Hat er jetzt geschrieben? Und das ist einfach, man kommt nie zur Ruhe. Man kommt nie zur Ruhe und bei einem Landline kommt man zur Ruhe. Ich kann einfach stundenlang mit meiner Oma sprechen.
Und gleichzeitig ist es trotzdem natürlich ein Geschenk, gerade auch für Musikerinnen und Musiker wie dich, ne, sich zu verbreiten, auch über Instagram, über die Kanäle. Also so ein bisschen.
Und das ist genau dieser Spagat zwischen, eigentlich ist das ein tolles Blessing, ein Segen, aber gleichzeitig ein Fluch, weil wir auch alle, glaube ich, eine Art Sucht entwickelt haben. Und die Entwickler haben es auch, glaube ich, so ein bisschen danach gemacht. Auch die Sounds sind sehr ähnlich wie Slot-Machine-Sounds in Casinos. Ja, wir haben alle einfach, wir sitzen zu viel am Handy und ich glaube, ich versuche mich eher davon zu distanzieren. Und ich glaube, das kommt auch zurück.
Und in Worms hast du da oft aufs Handy geguckt?
Ja, wenn man alleine wohnt und zu Hause ist, kommt es schon mal vor, dass man aufsteht und sagt, okay, ich schaue aufs Handy, was gibt's Neues, Neuigkeiten? Und das
es ist ja auch ein Arbeitsmittel, ne? Weil du musst ja auch Kontakte knüpfen und gucken, was steht als nächstes an. Gibt es ein Projekt, über das wir schon reden können, was ansteht?
Gibt es ein Projekt? Wenn ich ehrlich bin, habe ich wenn Nibelungen zu Ende ist, habe ich erstmal ein bisschen Zeit für mich.
Sehr schön.
Ach, ich glaube, das habe ich auch gebraucht.
Ja, das hast du dir dann bestimmt verdient, ja. Weil es sind es ist halt auch fast jeden Abend da live performen, ist natürlich auch eine Herausforderung.
Ja, wir waren ja auch dieses Jahr schon auf Tour, Europa-Tour im März. Das Album kam raus. Wir haben eine Pre-Listening-Album-Tour gemacht. Dann jetzt die Nibelungen-Festspiele. Also ich glaube, danach kann ich vielleicht einen Monat lang einfach nur in Island sein, alleine und vielleicht fischen, angeln.
Und vielleicht ja auch was mit dorthin nehmen, was dann doch auch wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Begriff Heimat, ja. Aber es gibt ein kleines Geschenk immer zum Abschied bei SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Und weil wir auch über Wohlfühlorte gesprochen haben und nirgends verwurzelt und so. Du hast von diesem Familienferienhaus im Allgäu gesprochen, mhm, und das Bayerische. Und ich dachte, da ist vielleicht ganz lustig. Also sei es jetzt für die Airbnb-Wohnung in Worms oder auch für eine kleine Wohnung in Island, wo du dich hin zurückziehst. Aha. Braucht man immer, wenn man Selbstversorger ist, ein bayerisches Küchenhandtuch, oh, und ein Brotzeitbrettchen.
Wie schön, dankeschön.
Ich reich dir beides einfach hier mal im Studio rüber.
Vielen, vielen Dank.
Oh, sehr gerne. Alice Merton, herzlichen Dank fürs Kommen.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die tollen Geschenke.
Danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.